Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, wenn jemand anfängt zu sprechen oder irgendwie eine Rede hält oder so, dass er sagt, aus gegebenem Anlass. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der gegebene Anlass? Und das erkläre ich euch später. Aber aus gegebenem Anlass möchte ich über drei Dinge, und alle drei kann ich nur anreißen, weil da würden selbst Stunden nicht reichen, über drei Begriffe, ein paar Dinge, ein paar Gedanken teilen. Und zwar sind das die Begriffe Demut, Bekennen oder Bekenntnis und Umkehr. Und ich glaube, der wichtigste der drei ist der Begriff Demut. Und ich versuche gleich auch so ein bisschen rauszuarbeiten, warum dem so ist. Und so, lass mich nochmal kurz beten. Heiliger Geist, sei du jetzt derjenige, der die Worte fließen lässt. Ich möchte nicht meine Gedanken loswerden. Ich möchte nicht mein Herz loswerden, sondern dein Herz, Herr. Denn nur dann können deine Worte auf unsere Herzen durchbohren und verändern. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist. Wirke du. Amen. Ich bin vor ein paar Tagen auf eine Formulierung gestoßen, die fand ich sehr interessant, weil sie uns, glaube ich, teilweise auch ein bisschen fremd ist, fremdartig vorkommt. Und zwar diese Formulierung war, wenn wir Gläubige sind, dann sind wir freigekaufte Sünder. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, Moment mal, ich bin doch kein Sünder mehr, weil ich bin doch errettet. Aber ich sage ja auch nicht, dass wir Sünder sind, wir sind freigekaufte Sünder. Und wir wissen alle, wer uns freigekauft hat, Jesus Christus durch sein wertvolles Blut am Kreuz. Aber wie gehen wir mit diesem Verständnis um? Oder besser gesagt, ist überhaupt dieses Verständnis in uns drin, dass dadurch, dass uns jemand freigekauft hat, aus einer Position, aus einem Leben, das nur Verderben, Tod und Hölle als Ergebnis, als Ziel vor Augen hat, wie gehen wir damit um, dass jemand uns da freigekauft hat? Und was erlauben wir demjenigen, der uns freigekauft hat, mit uns zu tun? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn ihr mal so in die Geschichte zurückgeht und fragt euch, ja, wie war das eigentlich damals mit den Sklaven? Derjenige, der einen Sklaven gekauft hat, der konnte mit dem machen, was er wollte. Er durfte ihn sogar umbringen und wurde deswegen rechtlich nicht verfolgt. Warum? Weil er hatte den Preis bezahlt, der Sklave war Ware und hatte keine Rechte. Er war einfach gekauft. Und wenn jemand einen Sklaven freigekauft hat, also freigekauft, um zu sagen, ich entlasse dich aus dem Sklavenleben, dann war da immer noch diese Schuld sozusagen, und ich meine das mehr jetzt im Finanziellen, diese Schuld dem Freikäufer gegenüber, denn ohne dessen Freikauf wäre er nie als Sklave aus seinem Sklavensein herausgekommen. Es gab keinen Weg für einen Sklaven, aus eigenen Mitteln irgendwie in die Freiheit zu kommen, außer dass er flüchtet und dann irgendwann umgebracht wird. Und wenn wir uns da nochmal bewusster mit diesem Verständnis auseinandersetzen, was das eigentlich heißt, wem wir eigentlich schuldig sind, und was derjenige, der für uns den Preis bezahlt hat, was wir dem schulden, beziehungsweise was er für Rechte an uns hat, dann führt uns das letztendlich zu einem Punkt, wo Gott wirklich anfangen kann, uns zu verändern. Und ich möchte das am Beispiel des Paulus ein bisschen herausarbeiten. Paulus ist so einer meiner Lieblingsapostel. Weil auf der einen Seite ein Paulus derjenige war, der schlimmste Feind der Gemeinde war, bis Gott ihn irgendwann mal erwischt hat und ihm gesagt hat, warum verfolgst du mich, Paulus? Und das war Jesus, der zu ihm sprach. Und das war der Moment, wo Paulus nicht mehr der Saulus nicht mehr der Saulus, sondern der Paulus wurde. Ja? Da ist noch viel passiert danach. Aber es war Paulus, der zu keiner Zeit in seinem Leben wirklich über seine ganzen Jahrzehnte, die er gelehrt hat, als Paulus, als der, ich würde sagen, einer der größten Apostel, wenn nicht der größte Apostel schlechthin, vergessen hat, in wessen Schuld er stand. Und das war nicht etwas, was, oh je, ich bin ihm da schuldig, oh je, ich kann das nie zurückzahlen. Das war nicht so ein, ach, mir geht's ja so schlecht, weil ich komme nie aus dieser Schuld raus, sondern es war ein, oh, welche eine Freude, dass ich in dieser kompletten Abhängigkeit von dem Herrn Jesus Christus stehe. Das war, Paulus' Leben war ein Leben voller Freude, egal in welcher Situation er war. Also die Dinge, die ich gleich so ansprechen will, mir ist eins wichtig, dass wir nie das verstehen als entweder Anklage oder es sollte uns niederziehen oder es sollte uns traurig machen. Traurig vielleicht in dem Sinne, dass es uns traurig macht, weil wir erkennen, Mensch, das habe ich noch gar nicht so erkannt. Dann okay, aber nicht traurig im Sinne von, es zieht mich runter und ich kann eigentlich nur noch unterm Teppich herlaufen, weil mehr ist nicht mehr drin. Sondern es geht mir darum, dass wir einfach tiefer in das Verständnis hineinkommen, was es heißt eigentlich, in dieser Abhängigkeit von Jesus Christus zu stehen. Und Paulus sagte dem Timotheus zum Beispiel, dass er sagt, warum ist Jesus Christus eigentlich in die Welt gekommen? Und er sagt dem Timotheus, ganz einfache Sache. Er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Wir sind, und nein, andersrum, wir waren alle Sünder, die absolut verloren waren. Da gibt es kein Wenn und Aber. Außerhalb von Jesus waren wir verloren, sind wir verloren. Das Ergebnis ist klar. Satan wird uns in seiner vernichten, beziehungsweise wir werden in der Hölle braten. Ende Gelände, da gibt es keinen Ausweg, gar nichts. Ohne Jesus Christus verloren. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das war sein Ziel. Das heißt, er wusste auch, um diese Sünder zu erretten, muss er einen Preis zahlen. Das wissen wir, welchen Preis er bezahlt hat. Er hat den Preis am Kreuz gezahlt, er hat mit seinem Blut für uns gezahlt. Er hat alles gegeben, damit er uns erretten kann. Aber was ich so interessant fand an dem, was Paulus sagt, dass er nicht nur sagt, wisst ihr, warum Christus gekommen ist, sondern er hat gleichzeitig auf sich geschaut, der Paulus, und hat gesagt, ich bin der geringste der Apostel. Und damit meinte er jetzt nicht nur die Apostel schlechthin, also sich mit dem Petrus, Johannes oder Jakobus vergleichend, sondern er hat sich gesehen als der geringste der Ausgesandten. Ja, der Begriff Apostel heißt erstmal ausgesandt, hat noch nichts mit irgendeinem Status oder einer besonderen Rolle oder Position zu tun, heißt schlicht und einfach erstmal ausgesandt, ausgesandt das Evangelium zu verkünden in diesem Fall. Und er sagt, ich, der geringste der Apostel, ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Paulus hat nie vergessen, von wo er kam. Aber nicht in dem Sinne, dass er sagte, oh, wer bin ich denn? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt tun darf, was Gott mir jetzt aufgetragen hat. Sondern einfach, um zu sagen, ich weiß, ich bin ein Sünder, der rettet, erkauft, freigekauft ist. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wem ich es zu verdanken habe, ich weiß, wo ich stehe. Und es ist für ihn unter anderem eine Position gewesen, aus der er heraus sicherstellte, dass er sich nie über diese Position erhebt. Dass er nie sagt, hey, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin. Schaut mal, wie viele Gemeinden ich gegründet habe. Schaut mal, wie viele Tausende von Kilometern ich gereist bin. Ich kenne die halbe Welt oder damals die ganze Welt, bekannte Welt. Oder ich habe alles gelernt. Ich bin der beste Ausgebildetste von euch allen da. Ja? Denn alle anderen waren Fischer, Männer, und er war der einzige Ausgebildete, wenn man das mal so überlegt. Ja? Wir wissen, dass Paulus gesagt hat, das war meine größte Sorge, dass ich mit meiner Ausbildung dem Herrn im Weg stand. Ja? Aber er hat immer wieder klar gesagt, ich weiß, wo ich herkomme, ich kenne meine Vergangenheit, aber auch nicht in dem Verständnis, dass er sagt, Gott erinnert mich da immer wieder dran, damit mir klar ist, dass nur durch Gott ich überhaupt erstmal, sondern es war für ihn die Erinnerung. Gott, wenn er uns errettet hat, hat uns ein neues Leben geschenkt. Gott ist nicht derjenige, der ständig uns wieder aufs Butterbrot schmiert, wie schlecht wart ihr und wie blöd ihr wart. Aber für uns ist wichtig, und deswegen finde ich diese Bezeichnung so gut, dass wir wissen, dass wir freigekauft wurden als Sünder. Dass wir schon unsere Vergangenheit nicht verleugnen, aber nicht in dem Sinne, dass sie uns runterzieht, sondern dass wir einfach sagen, ja, da war ich mal, aber dank dem Herrn, ich bin jetzt an dieser Stelle. Das hilft uns, immer wieder runterzukommen von irgendwelchen Überlegungen, dass wir sagen, ja, jetzt bin ich ja so viel besser, ich bin ja jetzt ein toller Hecht und ja, ich bin auf jeden Fall ein viel besserer Christ als der da oder als die da. Ja. Diese Dinge, die sollen uns schützen. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass all das Gnade ist. Und auch das ist in Paulus' Worten immer wieder herausgearbeitet, dass es sagt, mir, dem größten aller Sünder, hat Gott Gnade geschenkt, dass ich das Evangelium verkünden darf. Und ich meine, wenn wir uns das jetzt nochmal wirklich menschlich betrachtet anschauen, da ist jemand, der größte Christenverfolger seiner Zeit war. Ja, da brauchen wir nicht suchen. Er war das. Hat die Menschen umgebracht, hat sie verfolgt, ins Gefängnis geworfen, alles, was nur ging. Und den nimmt Gott und sagt, du bist das Werkzeug in meinen Händen, das bereitwillig sein wird, sich als Werkzeug führen zu lassen. Denn es ist nicht das Werkzeug, das die Dinge tut, sondern der das Werkzeug führt. Ja? Kurt hatte gestern so einen motorgetriebenen Erdbohrer dabei. Den kann man auch anschmeißen. Den kannst du auch ins vorbereitete Loch stellen, dass er weiterbohrt. Aber wenn da nicht jemand da ist, der dieses Werkzeug dann auch bedient, Gas gibt, festhält, führt, dann passiert mit diesem Erdbohrer gar nichts, aus, dass er irgendwelche Abgase produziert. Ja. Und genauso muss es mit uns sein, dass wir verstehen, wir sollen und wollen Werkzeuge, Gefäße in der Hand Gottes sein, ohne Wenn und Aber. Nicht, dass ich dann Gott sage, nee Gott, also du darfst jetzt nicht so bohren, sondern du musst so bohren. Oder Gott, gib mal nicht so viel Gas. Ja. Gott weiß. Gott hat den besseren Plan. Und so kommt Paulus wirklich von diesem Verständnis und sagt, da ist einzig und allein die Gnade, die mich, den Allergeringsten der Heiligen, und Heilige heißt ja der Gläubigen, ja, also wir reden hier nicht über katholische Heilige oder so, ne, sondern Gläubige. Jeder, der Jesus Christus wirklich angenommen hat, ist ein Heiliger oder eine Heilige. Und sagt, den Allergeringsten der Heiligen, den hast du aus Gnade erkoren, dein Evangelium zu verkünden. Werkzeug für dein Werk zu sein. All das subsumiert Paulus in diesem, ich bin ein freigekaufter Sünder. Und das zeigt aber auch, aus welcher Kraft Paulus gehandelt hat. Nämlich ganz klar, nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern schlicht und einfach aus der Kraft, die Gott ihm gegeben hat, der Heilige Geist, der in ihm gewirkt hat, die Momente, die Gott ihm gezeigt hat, jetzt geh hier rechts rüber, nein, du gehst nicht in diese Stadt, ich möchte, dass du dorthin gehst. Du wirst dort einen Mann treffen. Ja, das war Gottes Wirken. Und das war allein die Kraft, die Paulus am Leben erhalten hat. Und zwar sprichwörtlich. Ja, gesteinigt, für tot in die Straßen geworfen. Es war diese selbe Kraft, die Auferstehungskraft, von der Paulus auch redet, die ihn erhalten hat, bewahrt hat, gestärkt hat. Und man muss auch eins klar sagen, Paulus sagt an einer Stelle, dass er, als er die Christen noch verfolgt hat, das Einzige, was er für sich in Anspruch nehmen konnte, bis zu dieser Begegnung auf der Straße nach Damaskus, dass er ein Unwissender war. Weil er hatte wirklich in sich das Verständnis, ich tue das Richtige für meinen Gott, Jehova. Und erst Jesus musste eben deutlich machen, nein, du tust das, was du denkst, was das Richtige ist. Und nicht, was Jesus denke, was das Richtige ist. Und sagte, in dem Moment ist meine Unwissenheit verloren gegangen. Aber bis dahin war ich unwissend. Und da war aber Gott, der barmherzig genug war, in dieser Unwissenheit mich zu rufen. Und aus seiner Gnade, aus mir den Paulus zu machen. Diesen mächtigen Mann Gottes, freigekaufte Sünder. Und wenn man dann das Leben des Paulus anguckt, denkt man manchmal, also wenn man Paulus nicht kennt, und ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn man Paulus nicht verstanden hat, da kommen dann manchmal so Sprüche wie, ich bin göttlich und untadelig und gerecht gewesen. Also wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, Leute, ihr seht ja, ich bin göttlich, gerecht und untadelig, dann würde ich im besten Fall ein Lächeln kriegen, im schlechtesten Fall würde ich sagen, und sonst geht's dir noch gut. Ja? Aber Paulus hat das geschrieben, er hat das nicht nur gesagt, er hat es geschrieben. Und er hat es als Vergangenheitsform geschrieben, das heißt, er hat sie auf etwas berufen, was tatsächlich schon passiert war. Er hat also nicht gesagt, ich strebe danach, göttlich und untadelig und gerecht zu sein. Er hat gesagt, ich habe ein göttliches und untadeliges, gerechtes Leben gelebt. Und ich glaube, alle, die Paulus kennen, werden sagen, ja, Haken dran, das ist so. Das war so, das ist so. Wie kann es sein, dass da einer sagt, ich bin freigekaufter Sünder, ich war der Schlimmste aller Schlimmsten und ich bin der Geringste aller Geringen. Und gleichzeitig kann er sagen, ich bin einen göttlichen Weg gegangen, ich bin gerecht, ich bin untadelig. Und das Einzige, warum er das sagen konnte, war, weil er wusste, er hat sein Leben komplett dem Heiligen Geist unterstellt, hat sich komplett in diese Nachfolge Jesu begeben, hat komplett auf dieser Kraft vom Herrn alles aufgebaut, was er gemacht hat. Er war in einer totalen Abhängigkeit vom Herrn. Und aus dem heraus konnte er das sagen. Und deswegen konnte er auch an anderer Stelle sagen, folgt mir nach. Der Einzige, der das noch gesagt hat, war Jesus. Jesus sagte, folgt mir nach. Und da kommt ein Paulus und sagt, folgt mir nach. Warum konnte der das sagen? Weil er wusste, den Lebensweg, den er gelebt hat, war exakt die Nachfolge Jesu Christi. Und er wusste, wenn wir ihm nachfolgen, folgen wir Jesus Christus nach und damit folgen wir dem nach, warum Jesus auf dieser Welt war. Also da ist auch klar, dass Paulus diese Dinge nicht sagt von sich, also nach dem Motto, ich bin der Geringste, ich bin der am unwürdigsten oder sonst was, um sich irgendwo einzuschleimen oder so nach dem Motto, naja, Paulus, so schlimm war es nicht, also du bist gar nicht so schlecht, bist du gar nicht. Nein. Sondern es war wahrhaftig. Er war in der Lage, das zu sagen, was er wirklich war, nämlich, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, dass alleine der Freikauf Jesu Christi mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Und ich weiß auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mich komplett auf ihn gestürzt habe, mich als lebendiges Opfer auf den Altar gelegt habe, bin ich gerecht und untadelig vor ihm gewesen. Und das hat er zu Lebzeiten in der Vergangenheitsform gesagt, weil das sein Leben war. Und das war in jedem erkenntlich. Und das Ganze war ganz klar, weil er sagte, ich bin nicht aus fleischlichem Vermögen dahin gekommen, habe das nicht mir selbst erarbeitet, sondern alleine aus der Gnade des Herrn. Und es war nicht die Weisheit, die ich im Kopf hatte, in meiner ganzen Ausbildung, die ich genossen habe, sondern die Weisheit, die vom Himmel kam. Und doch, man könnte ja jetzt meinen, Paulus hat auf der einen Seite das Verständnis gehabt, ich weiß, wo ich herkomme, und das vergesse ich nie, ich bin ein freigekaufter Sünder. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich in der Treue dessen gegangen bin, der mich gerufen hat, und deswegen kann ich von mir in Anspruch nehmen, ich bin untadelig und göttlich und gerecht gewesen. Und jetzt kommt dieser Mann und sagt, und täglich kämpfe ich mit meinem sündigen Verhalten. Und Paulus sagt das nicht nur ein, zwei Mal, ja? Also er sagt das immer wieder. Sprich, Paulus hatte auch verstanden, was in seiner menschlichen Hülle, Natur vorhanden ist. Nämlich das Fleisch ist ja immer noch da. Körperlich ist es ja noch immer vorhanden. Und auch wenn wir in der Annahme Jesu Christi tatsächlich den alten Adam, wie wir so schön sagen, das alte Leben begraben haben, getötet haben und begraben haben, das können wir also nicht mehr rausholen, ja, das ist weg. Und wir haben einen neuen Samen in uns hineingelegt bekommen, der nur gute Frucht hervorbringen kann, der nur Gutes bewirken kann. Ist aber immer noch tagtäglich der Kampf in uns, der sagt, nee, du musst mal auf dich selbst schauen. Du musst mal gucken, was dir gefällt. Du musst mal gucken, was dir Spaß macht. Du kannst ja nicht immer nur das Evangelium verkünden. Geh da auch mal ins Spa und mach mal so einen Whirlpool-Tag oder sowas, ja. Oder jetzt denk doch mal an dich, Paulus, und lass die anderen mal links liegen. Oder Paulus, warum gehst du denn wieder in diese Stadt hinein, die dich gerade da rausgeschmissen hat unter Schimpf und Schande? Das ist das Fleisch. Und da ist keiner von uns hier, der sagen kann, das Problem habe ich nicht. Und Paulus hatte das gleiche Problem. Aber er war sich immer bewusst, ich habe eine größere Kraft in mir. Ich habe einen neugeborenen Samen in mir. Und aus dem heraus kann ich den Sieg über dieses Fleisch haben. Und habe ich auch diesen Sieg über das Fleisch. Und wir wissen ja sogar die eine Sache, wo er davon spricht, dass er ein bezeichnet als Dorn im Fleisch, Pfahl im Fleisch, da gibt es so unterschiedliche Übersetzungen. Wir alle wissen nicht genau, was es war, da wird viel darüber spekuliert, spielt eigentlich gar keine Rolle. Der Punkt, der da ganz entscheidend ist, Paulus hat irgendwann erkannt, dass Gott es zugelassen hat, dass er das weiter, diese Beschwerde hat oder was auch immer, weil es ihn immer daran erinnerte, in die vollkommene Abhängigkeit Gottes sich fallen zu lassen und nie zu versuchen, da rauszugehen. Braucht das jeder? Ich glaube nicht, weil sonst würde Gott jedem von uns so einen Dorn im Fleische geben, bildlich gesprochen. Hat Paulus es gebraucht? Gott war der Meinung, meine Gnade ist ausreichend für dich. Also hat Paulus gesagt, gut, dann ist es in Ordnung. Dann lamentiere ich da nicht mehr drüber, bete da auch nicht mehr drüber. Er hat ja 2-3 Mal drüber gebetet und hat Gott gebeten, ihm das zu nehmen. Gott hat gesagt, nee, meine Gnade ist ausreichend. Und dann war das abgehakt. Dann war das auch kein Thema mehr. Das hat ihn belästigt und das war's. Ja. Aber es hat ihn an einen Punkt gebracht, wo er genau wusste, dass das, was von Gott ist, die Kraft, die von Gott ist, das ist Leben. Und ich meine nicht dieses Leben hier, wo ich mich ins Pieksen kann und weiß, es tut weh und ich weiß, der Körper ist noch lebendig, sondern geistliches Leben, Leben in die Ewigkeit hinein. Und mich hat mal irgendwann die Tage jemand gefragt, wann fängt eigentlich die Ewigkeit an? Jetzt, in diesem Moment. Wir leben in der Ewigkeit. Nur wir leben im Moment in einem anderen Zustand der Ewigkeit, aber wir leben in der Ewigkeit. Das sollte uns auch immer bewusst sein. Wir haben jetzt ewiges Leben. Das hat jetzt schon begonnen. Weil die Alternative ist Tod. Und auch da nicht der körperliche Tod, der findet so oder so statt. Dieser Körper wird irgendwann mal sterben, der ist so angelegt. Aber geistlicher Tod, Trennung vom Vater, Trennung vom Sohn, vom Heiligen Geist, komplette Trennung von Gott. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und all das sind Dinge, die Paulus immer wieder bewusst waren. Der Mann Gottes, der alles wusste, der wusste, wer Gott ist, der Gott erlebt hat, der Gott Begegnungen gehabt hat, der sehen durfte, wie Gott mächtig ihn benutzt in allen möglichen Aspekten, hat nie vergessen, wenn ich aus dieser Position herausgehe, die nur auf Basis der Kraft Gottes mich erhält, dann bin ich ganz schnell an der Stelle, wo mein Fleisch übernimmt und ich nicht mehr geistliches Leben habe, sondern fleischlichen Tod. Und wie ist Paulus denn mit dieser Frage des Sündigens umgegangen? Und auch da können wir in seinen Briefen viele Dinge sehen. Aber eins sehen wir nicht, dass er da jeden Tag gejammert hat, Herr, ich bin ja so ein böser Sünder und ich habe ja so viel, ich mache so viel falsch und Herr, ich muss jetzt erstmal 3 Stunden Buße tun und alles. Das war es nicht. Es war dieses Bewusstsein, ich bin immer noch im Kampf mit der Sünde, die in mir als Fleisch existiert. Und ich muss auch immer darauf achten, dass ich da nicht hinrutsche, Ein schöner Vers ist da im 1. Korinther 9, 27. Da sagt er nämlich, nachdem ich anderen gepredigt, dass ich da aufpasse, dass ich nicht selbst verwerflich werde. Also ich predige das gute Wort, ich predige, wie sie sich verhalten sollen, und dann drehe ich mich um und tue genau das Gegenteil. Das ist das, was dahinter steht. Und Paulus sagt, ich unterliege derselben Gefahr. Ich unterliege der Gefahr, euch zu sagen, ihr euch zuhören, oder den er geschrieben hat, ihr sollt so und so leben und handeln, oder eben nicht handeln, und dann drehe ich mich um und tue dasselbe. Dieses Bewusstsein, das war immer da und das muss auch immer da sein. Das muss auch in uns immer da sein, weil uns das hilft zu schauen, auf welcher Kraft darf ich mich stützen und welche lasse ich lieber links liegen. Und deswegen sagt er etwas, wie er damit umgeht, wie er mit diesem Problem umgeht und was ihm hilft, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Er hatte keine besondere Zauberformel, oder Gott hat ihm nicht was ganz Besonderes gegeben, was er nur Paulus gegeben hat und niemanden anderen. Sondern er sagt im Kolosser 3,12, sagt er, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wer sind das? Also ich sage nochmal, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Wer sind die? Ja, alle die Jesus Christus angenommen haben. Ja, wir sind Geliebte, wir sind Auserwählte, wir sind Heilige. Und denen sagt er, zieht an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, und da kommt noch einiges hinten dran. Mir geht's heute um das Wort Demut. Weil ich glaube, dass der Demut der Schlüssel oder der Hauptschlüssel ist, der jeden Gläubigen befähigt, ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi und damit im Ebenbild von Jesus und im Nachfolge von Paulus, wie immer ihr es drehen wollt, leben zu können. Das gilt für mich, gilt für jeden Einzelnen, der den Herrn wirklich angenommen hat. Und deswegen würde ich mich gerne ein bisschen mit dem Wort Demut auseinandersetzen. Und die erste Frage, die ich so mal einfach in den Raum stellen will, was kommt euch so ganz spontan? Und denkt jetzt nicht nur im Biblischen, sondern einfach generell. Was kommt euch ganz spontan, wenn ihr das Wort Demut hört? Gegenteil von Stolz? Sich selbst nicht wichtig nehmen? Ist da manchmal auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl nach dem Motto, oh, ich muss mich jetzt demütigen, ich werde jetzt ganz klein gemacht. Ist das nicht auch manchmal so ein bisschen damit schwingend? Bis hin zu, wenn ich mich jetzt demütige, dann, wie gucken die anderen dann auf mich? Und ich will mich aber nicht schämen müssen und so weiter. Also Demut hat im normalen Alltagssprachklang, und ich meine ganz bewusst im Alltagssprachklang, oft auch so ein bisschen in unserer Sprache etwas Negatives, weil es scheinbar mich runterdrücken soll oder sowas. Da möchte ich uns allen vorwarnen, das hat mit Demut nichts zu tun. Das ist was ganz anderes. Das ist nämlich eigentlich Stolz. Wenn ich Demut als etwas betrachte, das mich runterdrückt, dann tue ich das aus der Position des Stolzes. Weil ich dann nämlich nicht bereit bin, bestimmte Positionen aufzugeben. Also Demut. Ich habe mal nachgeguckt, was so für Definitionen rumgeistern in dieser heutigen Welt. Geht man natürlich auf Internet, Google. Google sagt zum Beispiel, die Bereitschaft, etwas als Gegebenheit hinzunehmen, nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Schon nicht schlecht. Ne? Der Duden sagt, Demut in der Einsicht ist die Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hingeben der Gegebenheiten. Ja, also dass ich sage, die Gegebenheiten, die akzeptiere ich, wie sie halt sind. So sinngemäß kann man das übersetzen. Und dann bin ich nochmal ins Wikipedia reingegangen, weil das ja meistens etwas ausführlicher ist, weil da Leute ihre ganzen Ideen zusammentragen. Da gibt's natürlich vielfältige Gedanken. Aber ich fand zwei, drei Dinge interessant, die dort nochmal herausgenommen. Also erstmal, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichtes Höheres gibt. Geht schon in die richtige Richtung, denke ich. Und dann schreiben sie aber auch, zu unterscheiden ist Demut als innere Haltung und als äußere Haltung oder der äußere Ausdruck von Demut. Ja? Und was ich sehr bemerkenswert fand, sagt er, im Idealfall stimmen beide überein, innere Haltung und äußeres Ausdruck. Das ist aber nicht immer der Fall. Ja. Wer seine vorgebliche Demut zur Schau stellt, ist stolz, nicht demütig. Die Demut besteht dann nur zum Schein. Ja? Das heißt, es gibt unechte Demut, es gibt echte Demut. Falsche, unechte Demut kann auch so eine sklavische Demut sein. Ne? Ich schleim mich irgendwo ein. Das ist dann auch scheinbar, ach guck mal, wie demütig ist und wie der dem da folgt. Aber eigentlich nur, um mir selbst einen Vorteil zu verschaffen. Ja? Und dann sind wir wieder bei anderen Themen. Und dann muss man nochmal wirklich bewusst unterscheiden, Demut als Begriff und Demütigung. Demütigung ist was Negatives, ist Missbrauch an anderen Menschen, ist Missbrauch in einer Situation, weil ich benutze eine Situation oder eine Person, um sie niedriger zu machen. Und das Interessante dabei ist, das tue ich nicht aus dem Zweck heraus, diese Person niedriger zu machen, sondern das tue ich daraus, um mich selbst dadurch zu erhöhen. Und dann sind wir wieder im Stolz. Ja? Also wir reden hier über Demut. Und ich rede hier über Demut, wie es die Bibel beschreibt und wie Paulus es gelebt hat als ein Beispiel. Und er ist nicht das einzige Beispiel. Ich würde mal gerne zwei Begriffe gegenüberstellen. Der ist ja auch schon gefallen. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Da sind sich übrigens alle einig, ob Bibel oder Philosophen oder sonst was. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Stolz besagt, dass ich eine unabhängige und unbelehrbare Haltung gegenüber Gott und den Menschen habe. Ultimativ. Ich bin nicht belehrbar, weil ich weiß es besser. Ich kenne es, weiß, wie alles geht. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du kannst mir nichts sagen. Diese ganzen Themen, ne? Das kann man noch breit machen. Und dagegen steht dann Demut. Das ist das Einsehen, dass es besser ist, das zu tun, was Gott für richtig hält. Da bin ich an den beiden Polen. Ne? Hier bin ich stolz. Ich bin der Gott. Ich bin mein eigener Gott. Und ich bin der größte aller Götter hier draußen, weil ich weiß, wo es längst geht. Und mein Bruder Armin kann mir überhaupt nichts sagen. Und die Ratner sowieso nicht, die ist ja noch nicht mal deutsch. Entschuldige, also du weißt, warum ich das sage. Das hat nichts, ich liebe dich da, also das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber einfach um zu sagen, wir finden dann Gründe, warum der andere nicht in der Lage ist, mir was zu sagen. Ja. Wie oft erleben wir, dass Kinder in Weisheit uns etwas sagen und wir es einfach nicht nehmen und sagen, was kann hier schon so ein 5-Jähriger, 3-Jähriger, 9-Jähriger mir sagen? Ich bin doch erwachsen. Ja. Also, das ist Stolz und da sitze ich auf dem Thron, da bin ich Gott. Und auf der anderen Seite gibt es da den einzig wahren Gott. Und er sagt, ich habe so viel für dich. Ich habe so einen tollen Lebensplan für dich. Ich habe ein Ziel für dich, eine Berufung für dich. Willst du mich machen lassen? Willst du mich dich leiten lassen? Und hier muss ich mich entscheiden, ob ich Ja und Ja und Ja sage. Und das heißt, immer dann, wenn mein anderer Gott da vorne sagt, das ist aber nicht gut, ich habe da eine bessere Idee, Gott, zu sagen, das ist mein Gott. Das ist Demut, sich Gott komplett zu unterstellen, weil er den besseren Plan hat, weil er schon weiß, wo er mich hinbringen will, wo ich noch gar keine Ahnung von habe und wahrscheinlich in meinen kühnsten Träumen noch nicht mal eine Vorstellung davon hätte, was Gott tun kann in mir und mit mir, wenn ich ihn lasse. Weil immer da, wo ich denke, naja, da wirst du eh nicht hinkommen, sagt der da, ich kann es mir nicht vorstellen, da hast du überhaupt keine Fähigkeiten für, da bist du überhaupt nicht gut genug für. Du bist besser in dem und dem. Was tue ich? Ich widerspreche Gott. Demut, Stolz. Demut finden wir in der Bibel, in vielen Situationen, in vielen Menschen. Aber eins finden wir in Demut, in dem, wie wir es in der Bibel lesen, nie. Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit, im Englischen sagt man downtrotten, also einfach klein gemacht, sondern das sind Menschen, die wir in aller Regel erleben als sehr sanftmütig, als Menschen, die genau wissen, was Gott auf, was Gottes Herz bewegt, was ihm anbrennt und vor allen Dingen, die willens sind, das zu tun, was Gott ihnen sagt. Bestes Beispiel oder eins von vielen guten Beispielen ist Jesus. Ja, Jesus war sanftmütig, sagt er selbst von sich. Und war er auch. Also er hat es nicht nur von sich gesagt, sondern er hat es ja gelebt. Und gleichzeitig sagt er den Pharisäern, Otternbrut, Schlangen, schmeißt die Tische da im Vorraum des Tempels um von den Money Changers. Also man kann nicht sagen, der war ein Weichei, ne? Sondern er wusste, was Gott gefällt. Er wusste, was der Herr, sein Vater, von ihm wollte. Und aus dem heraus hat er gehandelt und hat er gelebt. Und deswegen brauchte er nichts aus sich selbst zu tun, sondern konnte immer in der Gewissheit gehen, das ist das, was dem Vater Freude macht. Und wenn es mal ein klares, deutliche Ansage braucht, dann hat er die gemacht. Und wenn es diese Herzensbegegnung brauchte, damit jemand ja einfach umkehrt, dann war das auch dran. Und alles dazwischen. Ja? Also man kann Jesus mit Sicherheit nicht bezeichnen als jemand, der demütig war und deswegen konnten die Leute tun und lassen mit ihm, was sie wollten. Das Gegenteil war der Fall. Wie oft lesen wir, das heißt, und sie hörten ihn predigen und wunderten sich, wie jemand in dieser Autorität sprechen konnte. Aber das war nicht seine eigene Autorität. Es war die Autorität des Vaters in ihm, durch den Heiligen Geist. Also Demut hat nichts mit Schwäche zu tun und hat auch nichts mit Strafe zu tun, nach dem Motto, den muss ich jetzt klein machen, und hat auch nichts mit Beschämung zu tun, um mich in irgendeine peinliche Situation zu bringen, sondern hat etwas dazu mit zu tun, anzuerkennen, dass Gottes Wille für mich das Einzige ist, was mich 100% an die Position bringt, wo Gott mich hinbringen will. Und deswegen glaube ich, dass Demut auch ein ganz entscheidendes Merkmal ist für wahre Jüngerschaft. Jüngerschaft ist Nachfolge. Nachfolge kann ich nur gehen, wenn ich in die Nachfolge Jesu Christi komme. Jesus Christi hat gesagt, ich bin sanftmütig und ich bin demütig. Folgt mir nach. Folgt meinem Beispiel. Wir haben keine Option. Wir haben keine Option. Wir können nicht sagen, ja, Jesus, okay, 20% Demut ist gut, aber die restlichen 80% mache ich auf meine Weise. Ich weiß, wie es geht. Wir sind in einer moderneren Welt. Heute ist alles anders. Nee, vergiss es. Demut ist ein entscheidendes Merkmal für Jüngerschaft. Und ich glaube, das ist auch das Merkmal, das uns entscheidend unterscheidet von irgendwelchen anderen Konstellationen. Interessant ist, ich habe so ein bisschen Recherche gemacht, im Alten Testament finden wir das Wort Demut immer wieder. Und immer wieder in dem Kontext, dass es ein Ausgangspunkt ist oder eine Grundvoraussetzung ist, damit Gott wirken kann, damit Gott sich ausschütten kann. Ich nehme euch nur, gebe euch nur mal zwei Verse. Das eine ist Zephania 2, Vers 3. Da spricht der Prophet und sagt, suchet Jehova, alle ihr Sanftmütigen des Landes, hier finden wir es wieder, ne? Demut, Sanftmut, die ihr sein Recht gewirkt habt, suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tage des Zornes Jehovas. Er sagt, wenn ihr nicht Gerechtigkeit und Demut sucht, habt ihr keine Chance, dem Zorn Gottes zu entkommen. Das ist letztendlich, was da in dem Vers drin steht. Und die Sprüche, die haben einen, auch da gibt es mehrere Stellen, aber ich nehme jetzt nur eine raus, gibt es diese klare Ansage, die da sagt, wenn ihr die Früchte Jehovas wirklich ernten wollt, dann braucht ihr Demut. Und da heißt es zum Beispiel in Sprüche 22,4, die Folge der Demut, also das, was passiert, wenn ich in Demut gehe, die Furcht Jehovas ist Reichtum, Ehre und Leben. Reichtum, Ehre und Leben. Wir alle wollen leben. Ich glaube, keiner würde sagen, obwohl wir da auch vorsichtig sein müssen, auch wenn ich geehrt würde, wäre auch nicht schlecht. Und ein bisschen Reichtum, ne? Muss ja nicht gleich so viel sein wie diese eine Dame da in den USA, die da, ich weiß nicht, 760 Millionen Dollar auf einen Schlag gewonnen hat. Das Erste, was sie gemacht hat, hat ihren Job gekündigt. Aber hier ist eine klare Aussage drin. Ohne Demut werden die anderen Dinge nicht da sein. Demut ist die Voraussetzung. Um diesen Demut noch ein bisschen besser zu verstehen, gehe ich jetzt ganz bewusst noch mal kurz auf Stolz ein. Weil ich habe immer wieder gesucht, aber viel mehr kann man über Demut gar nicht sagen, im Sinne einer Definition. Aber wenn wir dann Stolz als Gegenbild dazu nehmen, dann wird es, glaube ich, noch klarer, worum es geht. Woran kann ich erkennen, ob jemand Stolz in sich hat? Und ich glaube, um es gleich vorauszuschicken, ich sage es jetzt mal ganz platt, hier gibt es keinen in diesem Raum, mich persönlich eingeschlossen, der nicht noch Stolz in seinem Leben hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch erkennen, für uns selbst. Es geht gar nicht darum, den Finger auf andere zu zeigen und sagen, guck mal, die Heidi hat Stolz in sich. Nee, ich habe Stolz in mir. Stolz kann sich zum Beispiel zum Ausdruck bringen, indem ich sage, boah, schau mal, den Zaun, den habe ich doch gestern richtig gut dahingestellt. Ist das nicht toll, wie ich das gemacht habe? Ja, Gott hat mir die Fähigkeiten gegeben, hat uns die Fähigkeiten gegeben, ich habe das jetzt auf mich bezogen, aber alle, die da gestern mitgeholfen, das gemeinsam hinzurichten. Und da dürfen wir auch zufrieden drüber sein. Da dürfen wir auch dankbar für sein. Aber Achtung, wenn es dazu führt, dass ich mich sozusagen raushebe und denke, nur weil ich so toll bin, weil wir so tolle Hechte sind, kommt das Ganze. Dann haben wir uns wegbewegt von dem, worum es geht. Wir dürfen zufrieden sein über unsere Arbeit. Wir dürfen zufrieden sein über Gelingen. Aber lasst uns vorsichtig sein, nicht rüber zu kippen auf der anderen Seite des Pferdes und uns sozusagen zum Gott zu erheben, zu sagen, ohne uns wäre das nie gegangen. Ja? Ist nicht so. Gott hätte auch andere Wege gefunden. Nicht unbedingt mit dem Zaun, aber andere Sachen. Ja? Und dahinter steht eigentlich immer nur, mein Ego soll verstärkt werden. Ich bin doch was. Ich habe doch was Tolles gemacht. Ich bin doch der Größte. Ich weiß doch, wie es geht. Ich möchte gehätschelt und getätschelt werden. Das ist das Ziel des Stolzes. Stolz will erreichen, dass mein persönliches Ego als Gott auf dem Thron sitzt. Und deswegen ist das auch beim Stolz ein gutes Signal, das uns vorsichtig werden lassen sollte, ist, wenn wir uns schwer tun, Korrektur, Kritik, und ich meine jetzt hier berechtigte Kritik, anzunehmen. Manchmal haben wir ja schon Schwierigkeiten, sie anzuhören, geschweige denn anzunehmen. Warum? Weil ich ja Angst habe, dass mein Ego angekratzt wird, dass ja doch vielleicht bei mir nicht alles scheint und glänzt. Und wenn ich also Schwierigkeiten habe, Fehler zuzugeben, mich belehren zu lassen, mich unterzuordnen oder Autoritäten zu unterstellen, also berechtigten Autoritäten zu unterstellen, dann ist das typischerweise ein gutes Zeichen für Stolz. Weil ich muss mich ja fragen, warum ist das so? Warum lasse ich mich nicht belehren? Ich weiß es ja besser. Also brauche ich das nicht. Was erlaubt sich die Kühe, mir was zu sagen? Ja? Hallo, Stolz. Ja? Das Wichtigste ist, dass ich lerne, erstmal zuzuhören, zu schauen und auch wirklich dabei zu schauen, ja, ist da vielleicht wirklich was dran? Und wenn ja, was kann ich tun, damit das, was ich da erlebe, nicht wieder zum Vorschein kommt? Und das ist ein Prozess, durch den uns Gott hindurchführt. Ja? Wir kommen ja aus der Position des Stolzes. Ja? Der alte Adam ist Stolz pur. Weil der alte Adam ist der alte Adam, der Gott nicht braucht. Und dann ist dieser neue Samen in uns hineingelegt worden. Aber wie ist das mit so einem Samen? Der muss erstmal wachsen. Deswegen Paulus an anderer Stelle auch sagt, streckt euch aus nach der unverfälschten, vollständigen Milch oder der reinen Milch. Warum? Weil als Baby ist mit Steak noch nicht so viel, ne? Also brauche ich erstmal die unverfälschte Milch. Und aus dem heraus wachse ich. Jetzt grinsen hier mich zwei, drei Damen an, die wissen genau warum, weil das im Devotional-Buch von Derek Prince stand, aber es passt leider. Ja, also insofern nehme ich es jetzt mit rein. Wisst ihr, dass Feigheit stolz ist? Feigheit? Warum ist Feigheit stolz? Genau. Die Angst, sich auf etwas einzulassen, wo ich vielleicht nicht weiß, wie es ausgeht. Und das könnte ja mein Ego ankratzen, also bin ich wieder an dem Punkt stolz. Feigheit ist Stolz. Feigheit ist oft auch einfach nicht die Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen. Und deswegen mache ich lieber mein Ding und verweigere mich bestimmten Dingen. Menschenfurcht, das spielt da alles rein, ja, denn Menschenfurcht ist letztendlich auch eine Form der Feigheit. Ja? Ne? Da spielt dann auch rein Hinterhältigkeit, Misstrauigkeit. Ja, wenn ich ständig nur denke, die anderen haben was Schlechtes im Sinne mir gegenüber, das ist ja Misstrauen. Ich vertraue dem anderen nicht, ich misstraue mich, ich unterstelle ihm grundsätzlich immer Negatives in seiner Begegnung mit mir. Dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach Stolz. Ja, oder zumindest ein klares Indikativ, dass man aufpassen muss. Das Problem mit Stolz, das größte dabei ist, dass der stolz ist, es selbst nicht erkennt. Warum? Weil er will ja nicht zugeben, dass er stolz ist. Wir drehen uns in einer Schleife. Wir bewegen uns immer wieder um uns selbst. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir lernen, Kritik, Hinweise, Korrektur zuzuhören und anzunehmen. Weil das die eine der ganz wenigen Möglichkeiten, uns aus dem Stolz herauszubringen. Wenn ich da anfange und sage, okay, ich höre da erstmal hin. Ich schaue mir das jetzt wirklich mal an und sage, naja, vielleicht ist da doch was dran, wenn ich das versuche mal zu betrachten. Und natürlich vor allen Dingen immer wieder den Herrn zu fragen und zu sagen, Herr, zeig mir, wenn da irgendetwas in mir ist, was dir zuwidersteht. Aber Stolz aus sich selbst heraus kann sich selbst nicht erkennen. Das ist wie so ein blinder Fleck, wie der tote Winkel im Rückspiegel. Ja, die Ecke sehe ich nicht. Ja, und deswegen muss ich aufpassen. Und deswegen muss ich auch so dankbar sein, dass ich Gemeinschaft habe mit Brüdern und Schwestern, die mir helfen können, diese blinden Flecken auszufüllen. Oder im Umkehrschluss, Stolz führt auch letztendlich dazu, dass ich isoliert werde. Weil die anderen sind ja alle nicht gut genug für mich. Ich erlebe das im Moment im Praktischen, so schlimm sich das anhört, bei meiner Mama, die dem Herrn nicht gehört, aber wo ich, wenn ich so reflektiere über die Jahrzehnte, sie war eigentlich immer jemand, der sehr viel, also gerne unter Menschen war, mit Menschen zusammen war, und über die Jahre hat sich dabei ihr was entwickelt, das immer mehr Menschen ausblendet, abstößt, isoliert, weil sie der Meinung ist, die können ihr das Wasser nicht reichen, die sind nicht schlau genug, die sind nicht clever genug, die sind nicht gebildet genug, die sind nicht was auch immer. Das führt in Isolation hinein. Stolz führt in Isolation hinein. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir über so Dinge nachdenken, was wir gemacht haben und das gut geworden ist, dass wir überlegen, wie sprechen wir das aus? Sagen wir, Mensch, bin ich nicht toll gewesen, wie ich das gemacht habe? Oder gehe ich hin und sage, Herr, ich danke dir, dass du mir das Gelingen geschenkt hast. Ich darf mich über das Gelingen freuen, das ist überhaupt gar keine Frage. Gott möchte das sogar. Aber ihm gebührt die Ehre, zuallererst. Er hat mich befähigt, das zu tun. Oder auch, wenn ich an die Kinder denke, so nach dem Motto, das, was du da gemacht hast, war gut, das hat deinen Eltern Ehre gebracht. Ja, damit wird der Fokus von dem Ich weggelenkt auf das, wo die Befähigung herkommt. Noch ein paar Zeichen, die auf Stolz deuten können. Ich will nicht sagen, jedes von dieser Zeichen ist Stolz, aber es zeigt sehr deutlich. Wenn ich mir Sorgen mache, Warum? Weil ich am Ende die Sorge habe, dass mein Ansehen angekratzt wird. Ja? Dazu sagt die Bibel eine ganz klare Antwort im 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo das Vaterunser sagt das genauso. Ne? Also das Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Selbstmitleid kann stolz sein. Oh, mir geht's ja so schlecht. Wenn es mir ja besser ging. Nee, dir geht's nicht schlecht. Gott weiß, wo du gerade stehst. Gib dich Gott sei ans hin und er wird dir weiterhelfen. Herrschsucht. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ja? Stolz, Herrschsucht. Manipulation übrigens ist auch Stolz. Ja, ich versuche den anderen so zu manipulieren, dass mein Vorteil rauskommt. Menschenfurcht hatten wir schon. Feigheit haben wir auch schon darüber gesprochen. Unbelehrbarkeit haben wir auch schon erwähnt. Besserwisserei. Ich weiß, für jedes und alles habe ich eine bessere Meinung. Und meine Meinung ist die richtige. Alles andere gilt nicht. Und nicht zuletzt scheinbare Demut ist auch Stolz, Heuchelei. Da gibt es einen schönen Vers oder eine Situation im Lukas-Evangelium, wo dieser Pharisäer und der Zöllner war es, glaube ich, ne? Zöllner und Pharisäer in den Tempel gingen, beide zum Gebet. Und der Pharisäer, ja, ach, so demütig. Herr, ich danke dir doch so sehr, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da. Was ist das? Stolz. Ich heb mich über diesen Zöllner rüber und tu noch so, als wenn Gott das so in mir bewirkt hätte. Und das auf der anderen Seite der Zöllner, der einfach nur sagt, Herr, ich bin da, ich bin sündig. Vergib mir. Ja? Das ist falsche Demut. Das ist Heuchelei. Oder auch, wenn ich von mir minderwertig denke. Weil Gott hat mich nicht minderwertig geschaffen. Gott hat mich nicht als B-Ware kreiert. Ja? Ein paar Kratzer dran und was weiß ich, Lack abgeschlagen schon. Nein, wir sind A-Ware und wir sind 1A-Ware und wir sind einzige A-Ware, einzigartig, speziell, besonders, in seinen Augen wertvoll. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Sprich, jedes Denken, das sich dagegen stellt, sagt Gott, du hast Unrecht. Schwupp, bin ich wieder auf der Stolzseite. Vorsicht, der Zaun ist dünn, auf dem wir stehen. Wenn ich nämlich hingehe und sage, ja, guck mal, wie toll ich gemacht bin. Gott hat mich bestens gemacht. Ich bin so großartig. Kann auch stolz sein. Wenn ich das dem anderen nicht genauso in meinen Gedanken zugestehe. Ja? Also manchmal ist die Zaunlatte sehr, sehr dünn. Deswegen nochmal, Demut hilft uns, an dem Punkt zu kommen, wo wir wirklich dem Herrn nachfolgen können. Und Jesus da gesagt hat, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Jesus sagt, lernet von mir. Und ich meine, wenn jemand mir sagt, lern von mir, dann heißt das, ich hab's noch nicht. Ich darf's aber lernen. Und es sagt noch was. Ich bin in der Lage, es auch zu lernen. Also da gibt's keine Ausrede, naja, also für mich ist Hapfen und Malz verloren und Jesus weiß ja nicht, wer ich bin und so weiter. Alles rabbisch. Jesus sagt eins, lernet von mir. Sanftmut, Demut und das Ganze wird uns auch in die Ruhe für unsere Seele führen. Ja, die Seele ist ja unser Unruhepol, ja, wo wir denken, naja, wie läuft das? Ich komme jetzt ich möchte nochmal so drei Zitate einbringen, warum Demut, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben sein muss und warum wir uns damit auseinandersetzen sollten, verstehen sollten und es immer wieder zu lesen. Ich kriege gerade die Anzeige, dass ich viel zu lange schon rede. Drei Sachen, warum uns Demut oder demütig zu leben motivieren sollte. Als Christ sollte Demut die einzige normale Haltung für mich sein, als Mensch zu leben. Denn daraus kommt die gesunde Sehnsucht, einen rechtmäßigen Stand unter Gott einzunehmen. nämlich mich demütig unter seine mächtige Hand zu stellen. Sie rührt diese Demut, rührt die Engel im Himmel an, wie es damals schon unter Adam und Eva war. Und Jesus hat berührt, als er als Zimmermann in Galiläa gelebt hat, weil er demütig war. Ein zweites Motiv: Demut gibt mir als Sünder Hoffnung. Weil sie appelliert an mich als Mensch, der ich gefallen bin, aber wo Gott sagt, ich habe was, ich will dich erhöhen. Und es ist Gott, der mich erhöht und nicht ich selbst. Und nur aus der Position der vollkommenen Demut kann Gott anfangen, an mir zu arbeiten. Und damit ist es der einzige richtige Platz, den ich in Gottes Schöpfung einnehmen kann. Alles andere, was davon abweicht, bringt mich da nicht hin. Und drittens, es stärkt mich als Heiliger oder als Heilige. Gnade lehrt mich, dass Demut mich vor Gott dazu bringt, völlig in seinen Segen und in seiner Anbetung erfüllt zu sein, während wir uns in dieser unendlichen und überwältigenden Größe und Liebe Gottes verlieren. Da führt uns Demut hin. Und warum sind wir geschaffen? Ihm zur Herrlichkeit und zur Ehre und zu nichts anderem. Zu nichts anderem. Und da bringt uns Demut hin, weil er uns das sehen lässt. Das sind beides Zitate von Andrew Murray. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Interessantes Bild übrigens, wenn er in Daniel liest. Daniel hat ja dieses Gebet losgetreten zum Herrn hin. Du führst uns jetzt wieder raus aus der Gefangenschaft. Und dann kommt ja der Engel nach relativ langer Zeit und sagt, dein Gebet ist eigentlich sofort erhört worden. Warum? Und da steht in diesem Vers nämlich auch mit drin, dass er sagt, weil dein Herz ausgerichtet war auf das Verständnis dessen, was Gott hat, und demütig war. Also er gibt uns den Schlüssel, wenn wir mit unseren Gebeten was bewegen wollen, dann muss unser Herz entsprechend ausgerichtet sein, muss unser Herz in Demut gehen. Und damit ist auch klar, jede äußere Demut ist vollkommen uninteressant. Das, was hier in uns ist, ist der entscheidende Aspekt. Wir wissen, dass Gott den Hochmütigen widersteht, also Stolz führt uns definitiv von Gott weg, beziehungsweise Gott sagt, bleib mir von mir, kommst erst gar nicht ran. Demut ist der einzige Weg zu Gott. Demut, demütet euch vor dem Herrn, er wird euch erhöhen. Die Verse kennen wir. Das heißt, die Demut ist eigentlich der Basisschritt, von dem heraus alles andere passieren kann. Und ich hatte vorhin noch zwei andere Begriffe genannt, nämlich Bekenntnis und Umkehr. Und ich habe mich gefragt, warum mir Bekenntnis schwerfällt und manchmal auch Umkehr. Und ich glaube, es hat was mit Demut zu tun. Weil Bekenntnis fängt ja schon wieder da an, dass ich ja zugeben muss, dass ich Mist gebaut habe. Hallo, mein Stolz, mein Ego. Schlimmer wird es noch, wenn ich das nicht nur dem Herrn in meiner privaten Zeit bekennen darf. Da kriege ich das irgendwann auf die Reihe. Weil der ist ja so viel größer als ich, also da kann ich noch mit umgehen. Aber wie ist das, wenn ich das meiner Frau gegenüber bekennen muss? Oder einem Freund oder einem Nachbarn oder wem auch immer. Und ich glaube, eine der Antworten, warum uns Bekenntnis manches Mal schwerfällt, und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so, dass ich dann erst nochmal 2-3 Stunden brüte und dann mich irgendwann durchringe und sage, naja, jetzt muss ich doch zu meiner Frau gehen und sie um Vergebung bitten. Liegt daran, dass da immer noch Stolz in mir ist. Stolz, der sagt, Mensch, ich war doch eigentlich im Recht. Eigentlich war doch meine Sicht der Dinge die richtige und deswegen habe ich da alles Recht gehabt, das so und so zu tun oder nicht zu tun oder was auch immer. Und ich glaube, auch hier kann uns das helfen zu erkennen, wenn wir so Schwierigkeiten haben, Dinge einander zu bekennen, Fehler einzugestehen, dass wir uns fragen, wo bin ich in meiner Demut? Habe ich Gott schon wirklich alles gegeben auf dem Thron meines Herzens? Bin ich wirklich dieses lebendige Opfer, das auf dem Altar liegt? Und ein Opfer, das auf dem Altar liegt, hat nichts mehr zu sagen. Hat nichts mehr, hat keine Rechte. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass aus der Demut auch dieses Bekenntnis kommt. Und da möchte ich euch den Vers aus dem 1. Johannes, die Verse 1. Johannes 1, 8 bis 10 nochmal geben. Das sind Verse bekannt. Hendrik hat da teilweise drüber gepredigt vor ein paar Wochen. Und ich wollte es einfach nochmal lesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also mit anderen Worten, wir machen Fehler, wir sündigen. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin ja Christ und deswegen alles Zwangidori, ne? Ist nicht. Haben wir ja auch eben von Paulus gesehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also das Bekenntnis dessen, dass ich fehlgeleitet war, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich falsch gehandelt habe, dass ich jemanden mit meinen Worten verletzt habe, was auch immer es ist, ist ein Schlüssel, dass Gott Freiraum in mir bekommt, nämlich indem er mir einerseits dafür Vergebung zusprechen kann, und die habe ich garantiert, weil Gott sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann bin ich freigebig in meiner Vergebung, dann mache ich auch keinen langen Zampano und 3 Jahre später könnt ihr nochmal wiederkommen oder so, sondern dann habe ich in dem Moment Vergebung. Aber wenn ich es eben nicht tue, kann Gott für mich nichts tun. Und wenn Gott nichts für mich tun kann, dann wird es schlimm. Weil darum geht's. Ich bin dann nicht mehr in der Beziehung, die wirklich alles fließen lassen kann. Sprüche 28, 13 sagt, wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, also umkehrt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also auch kein neues Konzept, ne? Gott hat sich nicht geändert, ist immer noch derselbe. Aber dieses Bekenntnis allein ist ein wichtiger Schritt, aber hat keine Relevanz, wenn ich nicht auch daraus Umkehr ableite. Buße ist ein anderes Wort dafür, aber es heißt eigentlich nichts anderes, dass ich erkannt habe, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich habe falsch gehandelt, was auch immer es ist. Und gleichzeitig auch, und da möchte ich nicht wieder hin, möchte nicht in 5 Tagen, in 2 Jahren wieder an derselben Stelle stehen und nochmal das Gleiche sagen müssen, weil ich Mist gebaut habe. Und da geht es darum, dass wir also wirklich erkennen, dass wir diese Buße, diese Umkehr brauchen, dass wir beides zusammen brauchen, Demut uns dahin führt, dass wir das auch sofort tun können. Und warum müssen wir es tun? Weil das Wort es uns das sagt. Hebräer 12, 4, da sagt der Paulus, ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpften, bis aufs Blut widerstanden. Was sagt er damit? Wenn wir davon reden, ach ja, ich habe da so ein bisschen gesündigt. Leute, wir reden über Peanuts. Wir reden nicht über wirklich das, was Gott in uns verändern will. Da ist noch gar nicht alles aus uns herausgespült worden, was in uns drin sitzt. Und wir sind immer wieder überrascht, und ich glaube, euch geht es nicht anders als mir, dass wir in irgendwelche Situationen plötzlich geraten, wo wir feststellen, wow, das ist auch noch in mir. Gott will uns wirklich zu dieser reinen, fleckenlosen, makellosen Braut machen, runzelfrei, wo diese Dinge nicht mehr drin sind. Aber dazu braucht es dieses ständige Bereitsein, in der Demut Gottes zu gehen und dann auch wirklich zu bekennen, was er uns zeigt. Und warum ich da hingekommen bin, war, wir hatten uns, ich glaube, es war mit dir, Pü, unterhalten über Gebete oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall Jakobus 5, 16 sagt ja, bekennet einander die Sünden und so weiter. Ja. Und mich treibt schon sehr lange die Frage um, warum unsere Gebete so relativ wenig bewegen. Ich sage nicht, dass sie nichts bewegen. Ich sehe das an der kleinen Grace, wo Gebet vieles bewegt. Wir haben gerade heute noch ein Update bekommen. Also es wurde gestern wohl operiert, um diese ganzen offenen Wunden durch die Tube und so weiter, die wurden rausgenommen und verschlossen. Also wir gehen davon aus, dass die Kleine wirklich auf einem guten Weg der Besserung ist. Sie hatte sehr viel Flüssigkeit im Körper durch die ganzen Intubationen und intravenösen Sachen. Und die hat man jetzt auch weggenommen. Dadurch geht der Flüssigkeitslevel runter. Also Gott ist am Wirken. Und Gott schenkt Leben. Und von daher sage ich nicht, dass unsere Gebete nichts bewirken. Aber ich glaube, das, was wir sehen können, wenn wir in die Kirchenhistorie schauen und auch in die frühe Kirche, da sind wir noch weit von weg. dass unsere Gebete da wirklich, wow, dann rappelt die Bude hier und nicht nur die Bude hier. Ja? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, das ist natürlich nicht die einzige Antwort und ist, glaube ich, auch nicht alleiniger Grund, aber sind wir wirklich in der Lage, einander die Sünden zu bekennen? Wenn wir in den Hauskirchen zusammenkommen, wo wir uns eigentlich alle recht gut kennen, sind wir in der Lage, einander die Sünden zu bekennen? Sind wir da schon? Und warum sind wir noch nicht da? Und dann sind wir wieder bei Demut, Stolz und den ganzen Themen. Ja, also ihr seht, das Ganze hängt zusammen, deswegen habe ich es hier auch zusammengeführt. Ja. Also nochmal, lasst uns da wirklich hinkommen, dass wir einander Sünden bekennen können, weil dann erst kann die Macht des Gebetes sich voll entfalten, weil dann Vergebung geflossen ist, weil dann nichts mehr zwischen uns steht, ja, weil zwischen Brüdern und Geschwistern nicht noch irgendwelche Wälle hochgezogen sind, wo ich den anderen nicht ranlasse an mein Leben. Ja. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Lukas 17, der Vers 3 bis 4. Habet Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so verweise es ihm, und wenn es ihn bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Mit meinen Worten, es gibt keine Option für Bekenntnis, Umkehr und Vergebung. Aber wir sind noch nicht da. Ich bin noch nicht da.